sondern man muss einfach mal auf die Tatsachen schauen und sehen, dieses Land wurde angegriffen. Und es werden unschuldige Zivilisten getötet, jeden Tag. Es werden keine Militäranrichtungen angegriffen, es werden Wohnhäuser bombardiert und das ist die Realität. Und jeder, der dann dort anfängt mit irgendwelchen Argumenten wie, ja, aber der arme Putin, der fühlt sich provoziert. Also das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Und ich glaube, es ist ein Symptom von unserer modernen Gesellschaft, die auf eine Prämisse gegründet ist, die biblisch falsch ist.
Willkommen bei Idealisten, dem Interview-Podcast der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der heutigen Folge spreche ich einmal mehr mit Marie John. Marie ist Missionarin in der Ukraine und in der letzten Woche habe ich den ersten Teil mit Marie veröffentlicht. Bitte, bitte, tut euch den Gefallen und hört euch die Folge zuerst an. In der zweiten Folge hört ihr jetzt Marie sehr meinungsstark über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sprechen. Und damit ihr sie auch verstehen und nachvollziehen könnt, halte ich es für sehr wichtig, sich zuerst den ersten Teil anzuhören. Die heutige Folge ist für Idealisten sehr ungewöhnlich, denn normalerweise will ich hier die Person kennenlernen, was sie antreibt und wie sie so tickt. Aber weil Marie John Erfahrungen aus erster Hand mitten aus dem Krieg auf europäischem Boden hat, habe ich sie in diesem Teil des Interviews gebeten, Stellung zu beziehen. Und das tut sie auch. Marie redet Klartext und das kann für manch einen vielleicht herausfordernd sein, aber ich halte es für wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Von daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Teilt diese Folge gerne auch mit anderen. Warum der Krieg in der Ukraine wirklich jeden von uns etwas angeht, das erfahrt ihr in dieser Episode. Los geht's. Ich habe schon noch einen letzten Abschnitt, den ich gerne mal mit dir noch ansprechen wollen würde, und zwar mit der meinungsstarken Marie besprechen wollen würde. Mich interessiert es tatsächlich als jemand, der Politikwissenschaft studiert hat, der diesen Politikapparat ein Stück weit kennt, als jemand, der, wie die Mitschülerin zu dir sagen würde, die meinungsstarke Marie ist, wenn du dir anschaust, wie Deutschland agiert auf politischer Ebene. Was ist so das Erste, was dir da in den Sinn kommt? Du hast auch alle Freiheiten zu sagen, also normalerweise meide ich thematische Aspekte, die jetzt nicht direkt zu einer Person dazugehören, hier bei Idealisten. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt der Ort dafür. Es ist einfach auf der einen Seite ein persönliches Interesse und ich glaube, es bewegt halt sehr viele. Also weißt du, wir sind zum Beispiel in Deutschland, sind wir ja vor dieser großen Fragestellung zum Beispiel der Waffenlieferung, ja, nein, ne? Wo man merkt, da gibt es verschiedene Positionen und Haltungen dazu. Ich glaube, du hast auch dazu eine dezidierte Meinung, du hast das auch schon mal, meine ich, bei Instagram ein bisschen verschriftlicht oder ein bisschen was dazu gesagt. Deswegen fände ich es tatsächlich spannend, da deinen Blick drauf zu bekommen, weil du ja ein Stück weit eine Innensicht hast, aber auch eine Außensicht hast. Du hast und das beidseitig, also die Innensicht von uns Deutschen, von der deutschen Kultur, aber auch das vom Ausland drauf zu schauen. Und gleichzeitig hast du aber auch die Innensicht, das in der Ukraine erlebt zu haben, wo uns nur eine Außensicht bleibt.
Ja, also ich glaube, was einen Unterschied macht, ist, ob man, wie du das gesagt hast, ob man auf eine Situation schaut, ohne wirklich davon berührt zu werden, ohne mit dieser Situation konfrontiert zu sein, oder ob das plötzlich eine Frage von Leben und Tod für einen wird. Und mein Mann und ich hatten beide natürlich eine Meinung über also Gewalt und wie ist das und so weiter. Wir hatten ja da eine Meinung von vor dem Krieg und ich sage ganz ehrlich, dass sich unsere Meinung sehr geändert hat. Dadurch, dass wir plötzlich nicht mehr in irgendeinem Klassenzimmer saßen und das diskutiert haben, sondern dass das plötzlich unsere Lebensrealität war.
Darf ich nachfragen? Also wart ihr vorher an der Stelle zum Beispiel pazifistisch eingestellt?
Also ich glaube, ich würde sagen, wahrscheinlich. Oder vielleicht haben wir uns gar nicht so konkret Gedanken dazu gemacht und gesagt, na klar, also ich glaube, es hatte keine Relevanz für uns. Und wir waren definitiv, also friedliebend, wobei ich auch immer noch sagen würde, wir sind sehr friedliebend, aber so turn the other cheek. Und ja, das war schon was, was uns, glaube ich, auch sehr geleitet hat, natürlich dieses Gebot von Jesus. Und ich möchte ganz gerne mal eine Situation so ein bisschen beschreiben. Und zwar, ich glaube, es ist schwierig, sich das vorzustellen, aber ich habe es versucht, so ein bisschen ja, zu erklären, um euch auch ein Bild davon zu geben, wie sich das angefühlt hat. Einfach diese ständige Geräuschkulisse von Explosion und darin so sein tägliches Leben zu führen und sich darin eigentlich zu orientieren, so wie sich andere am Wetter orientieren, orientiert man sich dann plötzlich daran, wo gerade die größte Gefahr lauert und wo man hingehen kann. Und in diesen ganzen Wochen haben wir erlebt, dass der Himmel sich plötzlich gegen uns gewendet hat. Das war mein Eindruck, dass der Himmel plötzlich so gewalttätig geworden ist, weil alles, was Gefahr bringt, kam vom Himmel.
Du meinst den physikalischen Himmel?
Den physikalischen Himmel, mhm. Ja. Also der ständige Blick eben nach oben und du siehst eben auch Raketen, wie sie fliegen. Du kannst es sehen, es ist nicht so, dass du siehst das, du siehst die Flugbahn, du siehst, wo Explosionen sind und das ist eben alles nicht weit weg, sondern es ist in deiner unmittelbaren Umgebung und das heißt immer so der Blick ja, zu nach oben, um zu sehen, wo kommt gerade die Gefahr her. Und es verändert die eigene Sichtweise, weil man den Eindruck hat, was vorher eigentlich nur friedlich war und wo du so ein paar Schäfchenwolken siehst und ein Flugzeug, das fliegt. Plötzlich, wenn du ein Flugzeug siehst, dann weißt du, dass gerade total die Gefahr auf dich zukommt. Und immer der Blick nach oben. Und dann werde ich nie vergessen, einen Abend, an dem mein Mann und ich waren relativ früh zu Hause und es war gerade der Sonnenuntergang und wir sind einfach ein paar Meter spazieren gegangen. Und dann haben wir plötzlich am Himmel was Neues gesehen, was wir vorher noch nie gesehen haben. Und das waren so Zickzack-Linien wie von Flugzeugen. Also man kennt ja, die ziehen so diese Spur hinter sich her, diesen Kondensstreifen. Und das sah so ähnlich aus. Es waren aber so in Zickzack, also es war nicht gerade und das ging dann plötzlich ganz rasant nach unten und ich habe zu Jeff gesagt, was ist das denn, das sieht ja total seltsam aus und dann ein paar Minuten später noch eins und dann haben wir festgestellt oder haben realisiert, dass das Raketen sind, die in ihrem Flug aufgehalten wurden und wir haben uns so ungläubig angeguckt und es war ja vielleicht fast so das Gefühl wie Noah, als er die Taube mit dem Zweig gesehen hat am Himmel. Nämlich das Gefühl, endlich, also endlich. Und wir haben realisiert, dass das die Arbeit ist von der Luftabwehr. Und wo vorher, die ganzen Wochen zuvor, jede einzelne Waffe oder jedes Geschoss, was wirklich nur Tod und Zerstörung bringen sollte, auch das Ziel getroffen hat, weil es einfach keine Möglichkeit gab, das abzuwehren, haben wir dort das erste Mal gesehen, dass das abgewehrt wurde, dass diese tödliche Waffe ihr Ziel nicht erreicht hat. Und das war für uns ja wirklich so buchstäblich wie dieser grüne Zweig, wo ich wusste, okay, es gibt Hoffnung und es sieht so aus, als würde die Ukraine endlich auch Hilfe bekommen und es nicht mehr jede Waffe trifft. Und das hat uns Hoffnung gegeben und für uns, das hat uns betroffen und es hat unser tägliches Leben betroffen. Und ich glaube, ungefähr eine Woche später wurde die gesamte Region Kiew befreit und ist bis heute frei. Und das hat einen so fühlbaren Unterschied gemacht. Und ich glaube, ja, dass man das vielleicht manchmal vergisst, wenn man ja im sicheren Land sitzt, wo man diese Gefahr nicht kennt, wo man das noch nicht erlebt hat und wo man dann anfängt, ja, wie in so einem Labor praktisch zu die Vor- und Nachteile abzuwägen, ohne eigentlich zu berücksichtigen, dass es ganz, ganz reale Auswirkungen hat auf Menschen und auf Menschenleben. Das hat uns auf jeden Fall verändert und ich glaube, was manchmal vielleicht auch so ein Fluch ist von unserer modernen Kultur, ist, dass ja unsere Kultur so darauf fokussiert ist auf das Individuum und also wie wie fühlst du dich? Es ist nicht so, also ich habe den Eindruck, wir gehen häufig so einen Schritt weg von eigentlich objektiven Tatsachen und schauen viel mehr, also was ist denn jetzt die Wurzel davon und wie fühlst du dich damit und wie, was hat dich dazu motiviert? Und ich glaube, dass diese Ausrichtung manchmal dazu führt, dass wir ja auf so eine Expedition gehen, die eigentlich nur Verwirrung bringt und manchmal aus den Augen verlieren, dass es tatsächlich, es gibt Gut und Böse, es gibt Weiß und Schwarz und Dinge, die einfach schlecht sind, werden auch nicht besser dafür, dass wir versuchen, sie irgendwie zu erklären und irgendwie eine Rechtfertigung dazu zu finden oder dass die Person, die was Schlechtes tut, dafür irgendeine Rechtfertigung herbeiholt, die vielleicht einfach nur subjektive Realität ist. Und ich glaube, als ich beobachte, dass das ein Phänomen ist, was sich durch ganz, ganz viele Bereiche in unserer Gesellschaft zieht. Und ich merke das gerade total in der Frage bezüglich des Krieges in der Ukraine und wie eben auch Deutschland oder andere Länder darauf reagieren sollen, weil die Schuldfrage sehr einfach geklärt ist. Also da muss man nicht lange drüber nachdenken. Es gibt ein Land, was Aggressor ist und es gibt ein anderes Land, was Opfer ist. Die Ukraine hat niemanden angegriffen. Russland hat dieses kleine Land angegriffen. Und das ist sehr, sehr einfach. Aber ganz häufig werden dann plötzlich Argumente herangezogen, wie, aber da hat Putin sich provoziert gefühlt oder er ist vielleicht beleidigt. Und es wird so eine Psychoanalyse gemacht des Aggressors. Und aus dieser Psychoanalyse heraus wird dann gerechtfertigt oder wird es dann plötzlich so hingestellt, ja, aber es ist dann doch nicht mehr alles so klar. Und vielleicht ist dann ja doch die Ukraine irgendwie schuld oder der Westen ist schuld. Und das tut mir sehr weh. Und das halte ich für grundsätzlich falsch. Und man muss einfach mal auf die Tatsachen schauen und sehen, es geht hier nicht um das subjektive Empfinden von einem vom größten Flächenstaat der Welt mit der zweitgrößten Armee der Welt und wie sich dort jemand vielleicht persönlich auf den Schlips getreten fühlt von irgendwas, sondern man muss einfach mal auf die Tatsachen schauen und sehen, dieses Land wurde angegriffen und es werden unschuldige Zivilisten getötet. Jeden Tag, es werden keine Militäranrichtungen angegriffen, es werden Wohnhäuser bombardiert und das ist die Realität. Und jeder, der dann dort anfängt mit irgendwelchen Argumenten wie, ja, aber der arme Putin, der fühlt sich provoziert. Also das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Und ich glaube, es ist ein Symptom von unserer modernen Gesellschaft, die auf eine Prämisse gegründet ist, die biblisch falsch ist. Nämlich diese Prämisse, dass jeder Mensch ist in sich gut. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass man nach dem Guten sucht. Und es ist ja eigentlich auch was Schönes natürlich, dass man in einer Person, im Straftäter oder auch in einem Land, was offensichtlich einen aggressiven Vernichtungskrieg führt gegen sein Nachbarland, aber da auch da sucht man noch nach dem Guten und vielleicht könnte man denen doch ein bisschen entgegenkommen und vielleicht fühlt sich doch einfach nur jemand missverstanden oder bedroht. Und ich glaube, das ist falsch und es wird zu einer Frustration führen und es ist anstrengend. Und ich glaube, das ist eine Mentalität, wo wir wirklich, also ich rede jetzt von uns als Christen, uns einfach nochmal darauf zurückbesinnen müssen, was Gott eigentlich sagt über den Charakter von Menschen. Und Gott sagt also, kein Mensch ist gut. Und die Menschen von Grund auf entscheiden sich gegen Gott, gegen das Gute. Und erst wenn wir uns zu ihm wenden, er ist die Quelle alles Guten. Und wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann erst werden wir gut. Aber die Natur des Menschen ist nicht gut. Und ich glaube, dass wenn unsere Politik oder Außenpolitik davon bestimmt wird, von diesem Menschenbild, so, aber nicht zu glauben, dass jemand wirklich in der Lage ist, solche schrecklichen Verbrechen, Kriegsverbrechen zu verüben und da immer noch doch noch nach dem guten Funken zu suchen und in der Suche danach das Opfer dann plötzlich zum Täter werden zu lassen und zu sagen, aber ja, die Ukraine und werden da nicht Russen diskriminiert oder irgendwie solche Dinge. Also das ist, ja, das führt für mich diese ganze Diskussion eigentlich ad absurdum. Und ich glaube, gerade als Christen müssen wir dafür einstehen, dass Gut gut ist und Böse ist böse. Und es ist nicht so, dass man das nicht sagen kann, sondern ich glaube, es ist sehr, sehr klar in vielen Fragen. Und dann ist die nächste Frage, wie möchten wir uns denn dann verhalten? Möchten wir demjenigen helfen, dem Unrecht angetan wird? Oder möchten wir das nicht? Und das ist eine Frage für die Politik. Und ja.
Ich höre hier auf jeden Fall die leidenschaftlichste Marie aus diesem Podcast raus. Das ist schon was dich bewegt, ja?
Definitiv, weil ich glaube, ich möchte auch nicht missverstanden werden als jemand, der irgendwie besondere Gefühle gegenüber der Ukraine hat. Oder jetzt die Ukraine ganz toll findet und Russland irgendwie nicht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und ich hoffe, das ist auch klar geworden durch meinen Werdegang, den ich so ein bisschen erzählt habe, dass tatsächlich mein Weg mich zuerst nach Russland geführt hat. Und der Grund, warum ich in die Ukraine gegangen bin, ist, glaube ich, auch so ein Symptom, was uns einfach auch hilft, Dinge im Geistigen richtig einzuordnen. Nämlich für mich war es eben, also ich habe ganz praktisch erlebt, dass es in Russland Verfolgung gibt von christlichen Organisationen, dass alles, was nicht die orthodoxe Staatskirche ist, wirklich verfolgt wird und dass gerade ja Organisationen, die evangelikal sind, dort sehr unter Druck sind und vor allem in den letzten Jahren da so viele Organisationen dicht gemacht wurden, als ausländische Agenten gebrandmarkt wurden. Und das war für mich der ganz praktische Grund, in die Ukraine zu gehen. Und als ich dann dort war, ist mir erstmal wirklich dieser Unterschied aufgegangen. Und man spürt es, man spürt, die geistige Atmosphäre ist einfach eine andere. Und es ist nicht Zufall, dass die Ukraine eines der einzigen post-sowjetischen Länder ist, in denen Straßenevangelisation legal ist. Und das ist in vielen, vielen anderen Ländern verboten. In den meisten anderen post-sowjetischen Ländern ist es verboten. Es ist auch kein Zufall, dass in der Ukraine es eine riesig hohe Dichte an theologischen Universitäten gibt, an evangelikalen Ausbildungsinstituten, dass es dort so eine hohe Anzahl auch von Missionaren gibt, christlichen Organisationen. Und warum? Weil die Regierung dort einfach auch offen ist dafür und weil die auch erkennen, hey, wir haben echt große soziale Probleme in diesem Land und wir sehen, dass christliche Organisationen oder Initiativen da einfach so eine Verbesserung bringen und wir heißen das willkommen, während das in Ländern wie Russland oder Weißrussland als eine Bedrohung wahrgenommen wird, als Bedrohung und man das nicht möchte. Und das heißt, ich habe eben dann auch gemerkt, relativ schnell, dass ich in der Ukraine eigentlich einen viel größeren Unterschied machen kann, weil dort erstens bis zum Kriegsbeginn sehr, sehr viele Menschen vom russischsprachigen Hintergrund dorthin gekommen sind, um dort zum Beispiel an einer christlichen Uni zu studieren. Eine Person aus Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan, dort ist Russisch überall verbreitet, wie in fast allen post-sowjetischen Ländern, aber es ist einfach hohe Christenverfolgung da. Genauso wie wir in der Bibelschule jedes Jahr, ein Großteil unserer Studenten kam aus solchen Ländern, wo Verfolgung herrscht. Und bei Verfolgung, wir denken gerne so an China, Nordkorea und wer denkt da an Russland und Zentralasien? Ja, aber das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Und ich habe dann eben gemerkt, okay, hier ist die Offenheit da und die Regierung verfolgt Christen nicht, sondern im Gegenteil. Die sind wirklich sehr froh darüber, dass auch christliche Arbeit hier gemacht wird. Und ich glaube, dass man eben auch aus dieser Perspektive auf den Konflikt schauen muss. Und für mich ist es überhaupt nicht überraschend, dass ein Land, was jahrelang diese Offenheit hatte, auch unter Angriff gekommen ist. Es ist überhaupt nicht überraschend. Und dass wir dort geblieben sind und dass wir auch wirklich an der Seite der Ukrainer stehen, hat nichts mit politischen Überzeugungen zu tun. Auch wenn, wie du gehört hast, ich durchaus eine politische Meinung habe. Mhm. Aber es hat tatsächlich nichts damit zu tun. Sondern es hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich einfach weiß, dass wenn dieses Land überrollt wird, dass damit einfach Schluss ist und dass es keine Zukunft gibt. Und ich weiß, dass Gott immer wieder Menschen auch beruft, auch im Exil, dass er immer wieder Wege findet, um auch sein Reich zu bauen, selbst unter ganz, ganz schwierigen Umständen. Aber ich glaube, dass wenn wir so einen Konflikt bewerten wollen, wir als Christen auch die geistliche Dimension mit einbeziehen müssen. Also, wo wird Gottes Reich gebaut oder wo? Wie steht die Regierung dem auch gegenüber in bestimmten Ländern? Und über die Jahrtausende, ich meine, Königreiche steigen auf und Königreiche fallen. Und ich glaube nicht, dass so Grenzen auch in Stein gemeißelt sind, in Gottes Perspektive. Ich glaube, dass er wirklich auf den geistigen Zustand auch von Gruppen von Menschen schaut und wohin die sich bewegen, ob die sich zu ihm hin bewegen und ob es da so ein Movement gibt oder ob diese Gruppen sich von ihm wegbewegen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass gerade in geistiger Hinsicht es wichtig ist, dass die Ukraine steht. Ja.
Danke dir nochmal auch da für dein Teilen, ne? für diese Offenheit, das so an- und auszusprechen. Falls es irgendwie untergegangen ist, ne, ich hatte ja Stichwort Waffenlieferung mal genannt und du hast dann, eigentlich war ja so die breite Frage zu sagen, hey, wenn du jetzt auf Deutschland blickst, so auch auf der politischen Ebene, so was kommt dir da in den Sinn? Ja? Und Waffenlieferung ist nun mal eins der großen Themen, was gerade so rumschwirrt. Und du hattest ja das Beispiel mit dem Flugabwehr-Raketensystem genannt, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, das hat was verändert, ne, so von der ganzen Art, ja, das nicht zu haben und das dann zu haben. Das heißt, ja, zu Deutsch, was ich da raushöre, ist, du sagst sozusagen damit, hey, Waffen retten Leben.
Ja. Ja, also
können Leben retten.
Genau, das würde ich jetzt nicht sagen für jede Situation und immer, sondern ich rede hier wirklich über ein konkretes Beispiel und klar, über ein konkretes Land.
Klar.
Und ich glaube, für die Ukraine ist es wichtig, diese Unterstützung zu bekommen.
Ich meine nur, ne, wir haben sozusagen sehr pauschal in unserem Kopf wahrscheinlich häufig diese Vorstellung, Waffen tötet.
Mhm.
Waffen sind schlecht, Waffen sind gefährlich. Also gefährlich sowieso, klar. Aber jetzt hast du halt einen anderen Blick sozusagen hautnah gewonnen. Ne? Weil man ja in Deutschland auch einen Argumentationsstrang hat zu sagen, wenn wir keine Waffen liefern würden, mhm, dann wäre endlich dieser Krieg beendet und das Leid damit beendet.
Ja.
Und das dürfte ein Narrativ sein, dem du ja zutiefst nicht zustimmen kannst.
Ja, weil was ist denn die Definition von Leid beenden? Also heißt dann Leid beenden, dass die aktiven Kampfhandlungen eben aufhören? Ich meine, was stellt man sich denn dann vor, was dann genau vorbei wäre? Also dann stellt man sich vor, okay, also wenn die Ukraine jetzt keine Möglichkeit mehr hat, sich zu verteidigen, dann wird dieses Land fallen, dann wird es komplett unter Besatzung kommen. Dann geht man vielleicht mal nach Polen und fragt, wie die Leute das da so finden würden, eine Grenze zu Russland wieder zu haben. Und ich glaube, die haben schon ganz gute Erfahrungen, auch unter russischer Besatzung zu sein. Und deswegen ist da in den osteuropäischen Staaten die Meinung einfach auch sehr, sehr anders als jetzt in Deutschland, weil die eben diese Erfahrung gemacht haben. Und was würde es heißen? Was wäre das dann für ein Land? Und wir haben gesehen und wir wissen, wie Besatzung aussieht in der Ukraine. Und wir haben das im Osten des Landes seit 9 Jahren. Und ich habe das letztes Jahr für 6 Wochen in Kiew erlebt. Und wo totale Willkür herrscht, wo Menschenrechte keine Rolle spielen, sondern da herrscht dann eine Gruppe von bewaffneten Leuten. Und die haben eine Waffe und die machen, was sie wollen. Und die nehmen sich, wen sie wollen und was sie wollen. Und da kann man dann nicht irgendwie die Polizei anrufen, wenn irgendein Unrecht geschieht, sondern Besatzung heißt nicht, ach, da weht dann einfach eine andere Flagge und alles bleibt eigentlich so, wie es ist. Wir sind doch alle zivilisierte Menschen. Also nochmal, das ist eine falsche Hoffnung, oder? Und es ist einfach absolut realitätsfern. Und dann frage ich mich eben auch, okay, Butscha und Irpin, ist es noch nicht mal 1 Jahr her und sind wir so schnell, um zu vergessen, wie russische Besatzung aussieht? Also sind wir so schnell, diese Bilder zu vergessen von Menschen, die erschossen wurden auf offener Straße, einfach weil sie auf dem Fahrrad gefahren sind oder weil sie einfach versucht haben, ihr Leben zu leben. Sind wir so schnell zu vergessen, die Berichte von unzähligen ukrainischen Frauen und Mädchen, die vergewaltigt wurden, einfach weil die Herrschaft einer Gruppe von Menschen mit Waffen ausgeübt wird. Und ich sag's nochmal, wir sagen solche Dinge in der falschen Annahme, dass Menschenrechte was sind, was jedem so ins Herz graviert ist, die so ein inneres Gesetz, was von jedem befolgt wird. Und das, was für uns so selbstverständlich ist, das wenden wir eben an auf ein Land, was also für alle Welt sichtbar, zumindest im letzten Jahr, spätestens im letzten Jahr gezeigt hat, dass das für die nicht gilt. Und ich glaube, wir reden da eben von, also wir reden eine Sprache, die nicht verstanden wird in Russland traurigerweise. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen unsere eigene Vergangenheit vergessen und vielleicht müssten wir uns auch mal daran zurückerinnern, was gewesen wäre, wenn andere Länder Deutschland nicht aufgehalten hätten im Zweiten Weltkrieg. Also wenn die gesagt hätten, ach, lass uns da doch mal warten, bis der sich wieder beruhigt oder vielleicht hat ihn jemand verärgert. Also ich finde, es ist eine geschichtsvergessene Haltung. Es ist eine Haltung, die alles ignoriert, was wir im letzten Jahr gesehen haben über die Realität von Russlands Kriegsverbrechen. Und gerade als Christen, lass uns einfach in die Bibel schauen. Also gerade kommt mir so in den Sinn diese Geschichte von Sodom und Gomorra, wo die zwei Engel in die Stadt gehen und sie sind bei Lot und dann die Männer der Stadt sind völlig im Aufruhr und haben offensichtlich ganz ja schreckliche Intention, da Gewalt zu üben und die klopfen an die Tür und zunächst sagt Lot auch, hey, beruhigt euch doch und versucht so zu verhandeln und bietet sogar seine eigenen Töchter an. Also man könnte sagen, das ist Diplomatie. Also er versucht, mit ihnen zu verhandeln. Und man sieht einfach an der Geschichte, es funktioniert überhaupt nicht, weil da einfach zwei unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Eine Sprache der Gewalt und die andere Sprache der Zivilisation sozusagen oder der Verhandlung oder des Argumentierens. Und die eine Seite versteht die andere Seite nicht. Und in der Geschichte, die Engel machen sie dann blind, diese Angreifer. Also das heißt, setzen sie praktisch außer Gefecht. Und ich glaube, das ist unangenehm, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil wir uns nicht wünschen, dass wir zu Waffen greifen müssen. Ich wünsche mir das nicht. Und ich möchte mich nicht mit solchen Themen auseinandersetzen. Ich würde gerne in einer Welt leben, wo das nicht nötig wäre. Aber ich glaube, die traurige Realität ist, ja, dass sich leider, also wir nicht voraussetzen können, dass jeder die gleiche Sprache spricht wie wir, dass jeder die gleichen Werte verkörpert wie wir. Und es ist eine wunderbare Errungenschaft, dass wir internationale Organe haben wie die Vereinten Nationen, dass wir diese Sprache der Diplomatie haben. Und wir haben sie ja auch noch nicht lange, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Wir sind damit aufgewachsen und wir sehen das als selbstverständlich an. Ich habe das als selbstverständlich angesehen, bis ich konfrontiert wurde mit einer Situation, wo ich gemerkt habe, das ist diesen Menschen total egal. Und wir sind nicht auf derselben Augenhöhe. Und wenn ich jetzt da mich mit bloßen Händen hinstelle, dann wird es nicht dazu führen, dass die andere Person ihren Fehler einsieht und ihr Verhalten ändert, sondern es wird dazu führen, dass ich einfach überrollt werde.
Krass, ja.
Hallo, ich bin Deborah Höhli und zusammen mit zwei Freundinnen habe ich den Newsletter Mutterseelen gestartet. Denn ja, Muttersein kann wunderschön, aber eben auch sehr herausfordernd sein. Und genau das teilen wir mit dir im Newsletter Mutterseelen. Als Mutter bist du herzlich eingeladen, dich einmal pro Woche ermutigen und inspirieren zu lassen. Ich glaube, dass so Raum für echte Begegnung entstehen wird. Du findest uns auf mutterseelen.de. Ich freue mich auf dich.
Alle Podcast-Liebhaber, aufgepasst. Drüben bei Vollmeta gibt's noch mehr Folgen mit mir, Daniel Höhli und einigen spannenden Gästen. Bei Vollmeta sind wir eher thematisch unterwegs und sprechen über Freundschaft, Vorbilder, Resilienz oder Antisemitismus. Ich bin mir sicher, dass auch für dich etwas Spannendes dabei ist. Hör gerne mal rein bei Vollmeta, dem Podcast mit mehr Horizont fürs Hirn. Vollmeta.de. Wir hören uns. Mir ist aufgefallen, der letzte Insta-Livestream mit Thomas, den ich schon erwähnt hatte, auch das Königskinder-Video jetzt vor 2 Tagen, die Premiere. Also mein Eindruck war, dass das Interesse geringer geworden ist. Also ich hätte deutlich mehr tatsächlich, also mir sind eigentlich Zahlen egal, aber ich habe ein ganz gutes Verständnis, glaube ich, für Relationen. Ja. Es sagt etwas aus, die Frage was. Ja. Aber mir ist schon aufgefallen, irgendwie scheint das Interesse vielleicht von uns Christen oder auch darüber hinaus, scheint weniger geworden zu sein. Ich mache das jetzt, wie gesagt, nur in diesen zwei Sachen fest, das ist vielleicht ein bisschen oberflächlich. Was ist dein Eindruck tatsächlich? Also wie nimmst du das wahr?
Ja, eigentlich genauso. Also ich glaube, dass der Aufschrei ganz groß war am Anfang und auch die Hilfsbereitschaft und das Engagement total groß war. Letzten Februar und so die ersten Monate. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass man sich dann doch zurückbesinnt auf das eigene Leben und denkt, boah, ich will mir jetzt vielleicht nicht noch die Probleme eines anderen Landes aneignen oder das ist mir zu viel, das belastet mich. Und das ist was, was ich total häufig höre. Ja, ich glaube, diese Haltung wird so lange anhalten, bis man realisiert, es ist mein Problem und es ist zu nah, als dass ich es ignorieren könnte.
Also du würdest sagen, es ist halt unser Problem und es ist eigentlich wichtig, das zu begreifen und aufzuwachen.
Ja, absolut.
Was genau ist unser Problem?
Dass dieser Krieg nicht an der polnischen Grenze Halt machen wird und dass Russland Ambitionen hat auf das Baltikum. Das ist überhaupt kein Geheimnis, dass die Polen ihre Staatlichkeit absprechen. Und ich glaube, ja, sich jetzt so ein bisschen zu verbuddeln in seinem eigenen Leben und zu sagen, ach, aber das werden die doch nicht machen. Das war genau meine Haltung, also im letzten Jahr. Und also dieser wirklich brutale Angriff auf ein friedliches Land hat uns eines Besseren belehrt, dass wir uns nicht in Sicherheit wähnen können. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass es die Lösung ist, jetzt irgendwie in Panik zu verfallen oder total ja, in Furcht zu leben. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, einfach dieses Bewusstsein nicht zu verlieren, dass das in unserer Nachbarschaft passiert, dass dieser Krieg uns alle angeht und dass, wenn wir nicht dafür Sorge tragen, dass dort Frieden einkehrt, und zwar ein Frieden, in dem die Ukraine ihre Staatlichkeit behält, und dann wird es uns sehr, sehr schnell ganz, ganz böse überraschen. Und natürlich ist da begrenzt, was jeder Einzelne tun kann. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe der Politik. Aber was wir tun können, ist zum Beispiel auch, ja, einfach zu realisieren, dass ganz, ganz viele Ukrainer in unserem Land wohnen und dass es durchaus viel gibt, was wir als Einzelne tatsächlich auch bewegen können. Und ich glaube auch zu realisieren, dass es nicht darum geht, irgendwie Mitleid zu haben oder nur zu geben, zu geben, zu geben, sondern dass wir auch durch Anteilnahme und durch Aktivwerden total beschenkt werden können. Und dass wir da so viel lernen können, auch für unser eigenes Leben, für unseren eigenen Weg mit Gott. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, was wir verpassen können. Was Gott da vielleicht auch für uns bereithält, was er für Chancen für uns bereithält, wenn wir ja die Augen aufmachen und auch schauen, wie kann ich mich einbringen.
Okay, gesetzt im Fall, jetzt hört jemand zu und sagt, okay, krass, ja, ich jetzt Ärmel hochkrempeln, ich will mich einbringen.
Ja.
Ganz konkret, was kann man jetzt am besten, was bräuchte es deiner Meinung nach am ehesten?
Einfach um sich herumzuschauen. Also ich glaube, da muss man nicht immer total radikale und große Schritte gehen, sondern um sich herumzuschauen, Ukrainern beim Ankommen hier zu helfen, auch Anteil zu nehmen an deren Schicksalen, beim Deutschunterricht zu helfen. Und natürlich jemand, der jetzt sagt, okay, ich möchte auch mir ein Bild machen von der Situation in der Ukraine, kommt diesen Sommer und macht mit uns Rebuilding. Also wir bauen Häuser, wir sind immer noch aktiv in der Ukraine und mehr denn je sind viele Hände nötig. Und ich glaube, das ist auch spannend, einfach mal einen Einblick zu bekommen, wie ein Land doch echt gut funktioniert, obwohl es unter Angriff ist. Und das ist eine tolle Erfahrung, wenn man sagt, also ja, ich nehme mir eine Woche und ich möchte einfach praktisch mit anpacken. Und ich glaube, dass das eine unfassbare Bereicherung auch für jemanden sein kann.
Ich fühle mich auch an dieser Stelle, also es war schon mal am Anfang auch relativ früh, an die Flutkatastrophe im Ahrtal vor allem erinnert. die wir hier vor 2 Jahren hatten oder vor 1,5. Und auch da war der praktische Wiederaufbau war eines der Maßnahmen, die natürlich händeringend gesucht und gebraucht wurden. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, was unterschätzt wurde, ist das Thema Trauma. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Ukraine auch einfach, also ich meine, das muss ja für sehr viele sehr traumatisch sein.
Ja.
Ist das auch etwas, was du auf dem Schirm hast, wo wir Christen vielleicht auch uns engagieren können? Oder ist das jetzt gerade von der Reihenfolge her vielleicht irgendwie erstmal aus deiner Sicht kein Thema?
Ja, du sagst es schon richtig, Reihenfolge. Ich glaube tatsächlich, dass momentan der Fokus ein anderer ist. Und die Wahrheit in der Ukraine ist, dass jeder, der dort lebt, hat etwas verloren oder hat jemanden verloren. Und das ist wirklich, ich glaube, diese Generation total prägen wir, dass wir die Kinder prägen, die dort aufwachsen. Aber die Sache ist eben, wie kannst du was verarbeiten oder wie kannst du auch etwas prozessieren, wenn es nicht vorbei ist? Und das ist was total schwierig ist und das, was wir eben auch miterleben. Und wir sind natürlich langfristig in der Ukraine. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt für eine Woche in so ein Land reise, um ganz praktisch einfach anzupacken, oder ob ich mich wirklich auch langfristig investiere und dort in Beziehungen investiere. Und das, was wir eben sehr, sehr stark auch mitbekommen haben, ist, du gehst, um Fenster zu reparieren oder um beim Haus was zu reparieren. Und es ist eigentlich nur ein Türöffner in das Leben eines Menschen, der, also wie du es gesagt hast, traumatisiert ist oder der einfach wirklich schreckliche Dinge mit angesehen hat und miterlebt hat. Und wir haben in jedem einzelnen Haus, in jeder eigenen einzelnen Begegnung haben wir diese Geschichten erzählt bekommen. Und gleichzeitig weiß ich nicht, was ich antworten soll, weil diese unfassbare Angst einfach die Menschen beherrscht, dass es wieder einen Angriff gibt. Hm. Und ich rede jetzt über Gebiete, die befreit wurden. Und es ist nicht so, also die Stimmung dort ist natürlich, ist man dankbar, man ist so froh, aber es ist mit so unter Vorbehalt, weil jeder sich bewusst ist, also es kann sich jeden Moment das Blatt komplett drehen, wenn die Unterstützung nicht mehr kommt von den westlichen Partnern. Wenn der Westen so müde davon ist, von diesem ganzen Thema und sich denkt, ja, das ist eure Sache. Und man weiß einfach, das wird sich drehen. Und was mich sehr, sehr betroffen gemacht hat, war ein Gespräch, was ich vor kurzem in der Ukraine geführt habe, kurz bevor wir abgereist sind. Und da hat eine junge Frau, die hat gesagt, und wir wissen, dass wenn sie zurückkommen, dann wird es ganz grausam sein. Weil dann diese Frustration mitkommt, dass beim ersten Mal die ukrainische Armee es geschafft hat, sich zu verteidigen, sie rauszudrängen. Und wenn sie jetzt nochmal wiederkommen, dann wird es einfach nur brutal sein. Und was möchtest du so einer Person sagen? Da gibt es nichts, was du sagen kannst. Du kannst da keine schönen Worte finden, die in dem Moment da Komfort geben oder das besänftigen. Das wäre alles, ehrlich gesagt, eine Lüge, weil wir... Und jeder, der in der Ukraine ist, eben jeden Tag mit dieser Angst auch ins Bett geht und das eben weiß. Das ist sehr, sehr, sehr fragil. Und was man bis jetzt erreicht hat, was wirklich unfassbar ist, im Angesicht dieser Übermacht, so ein großes Gebiet wieder zu befreien, was besetzt war, und eben den Vormarsch auch aufzuhalten mit, also im kleinen Land wie der Ukraine, wirklich kaum irgendwelche Art von Ressourcen, mit einfach, also Heldentum, aber auch mit der Hilfe anderer Länder. Aber das ist sehr, sehr fragil und das weiß jeder. Das heißt, und die Menschen müssen eben auch weitermachen, müssen am nächsten Tag zur Arbeit gehen. Und das Land würde zusammenbrechen, wenn sich jetzt alle eine Zeit nehmen, um zu trauern oder um zu reflektieren. Also das bricht zusammen, es funktioniert dann nichts mehr. Und deswegen ist das, was du gesagt hast über die Reihenfolge, total auf den Punkt. Es ist nicht die Zeit. Und die Zeit wird kommen, um zu weinen und zu trauern und das volle Ausmaß dieser Katastrophe auch zu realisieren. Diese Zeit wird kommen, wenn es eine Siegesparade gibt. Und das ist so spannend, weil in den ersten Wochen, ehrlich gesagt, wir dachten, also ich dachte, das ist total schnell vorbei. Letzten Februar dachte ich, das ist im Mai vorbei, der Krieg. Und ich glaube, das dachten die meisten, weil der gesunde Menschenverstand sich eben denkt, okay, wenn dieses Kriegsgeschehen nicht so läuft, wie die Partei, die angreift, sich das vorgestellt hat, und wenn man dann plötzlich merkt, die Ukraine steht wirklich dagegen und die stellen sich dagegen und unsere eigenen Soldaten lassen eben ihr Leben. Das, ich dachte noch, dass menschlicher Wert irgendwie auch einen Wert hätte in Russland. Und das letzte Jahr hat uns eines anderen eben belehrt. Und aber ich dachte, die ziehen sich doch zurück und das Ganze wird abgeblasen. Und so war es eben nicht. Und dann, je länger der Krieg ging, umso mehr haben wir natürlich realisiert oder hat das ganze Land realisiert, okay, wir müssen uns wirklich auf einen Marathon hier einstellen. Und in den ersten paar Wochen haben wir immer davon geträumt, dass es dann eine Riesenversammlung geben wird und alle werden nach Kiew kommen zum Unabhängigkeitsplatz und dort wird gefeiert werden und es wird eine Feier geben, wenn endlich wieder Frieden wiederhergestellt ist. Und man hat sich das so vorgestellt, so ausgelassen und wie ein Fest. Und mittlerweile glaube ich, dass es ganz anders sein wird. Und sagen auch viele, dass es kein Fest wird, sondern dass das eigentlich eine, fast schon wie eine Trauerfeier wird, wo man an die denkt, die einfach ihr Leben gelassen haben und den Preis, den man bezahlt hat.
Also ich denke, es gibt so viel mehr, was man dazu noch sagen könnte und auch mit Sicherheit sagen sollte, ne? Und doch versuche ich jetzt mal ein bisschen tatsächlich zum Ende zu kommen. Bevor ich das vergesse, einfach, ich glaube, der Vollständigkeit halber, wenn sich das jemand fragt, so dieses, warum du hier in Deutschland bist. Ne? Ich glaube, dass die Kurzversion wäre, dein Mann, der aus Indien kommt, will auch in Zukunft die Möglichkeit haben, hier nach Deutschland kommen zu dürfen. Und deshalb habt ihr gerade ein paar Papiere, die ihr da irgendwie ein bisschen Bürokratiekrams zu erledigen. Und sobald das Thema erledigt ist, vielleicht im Mai, würdet ihr wieder zurückfahren nach Kiew, richtig?
Genau, das Leben ist kompliziert zwischen drei Ländern. Ja.
Genau, das ist nur so am Rande. Ja. Deswegen brauchen wir das, glaube ich, gar nicht weiter zu vertiefen. Vielleicht einfach so, wie gesagt, jetzt mit Blick auf die Zielgerade. Gibt es für dich ein Worst-Case-Szenario und auch ein Best-Case-Szenario?
Ja, da fragst du bestimmt auf einer politischen Ebene. Aber ich möchte fast auf eine geistige Ebene gehen, weil ich glaube, dass gerade die Chance besteht, dass die Ukraine auch ein anderes Land wird. Und dass, wie ich persönlich diese Lehren aus den ganzen Erfahrungen des letzten Jahres festhalten möchte und die nicht verlieren möchte, weil die Dinge, die ich gelernt habe, wertvoll sind, auch wenn die Erfahrungen, die mich diese Dinge gelehrt haben, natürlich schrecklich sind. Aber ich möchte doch mein Leben anders leben und ich möchte es behalten. Und ich glaube, das trifft genauso auch auf die Ukraine zu, wo jetzt gerade, glaube ich, die Entscheidung getroffen wird. Also was für ein Land möchten wir eigentlich unseren Kindern hinterlassen? Und wie soll auch der Sieg aussehen? Und es geht nicht nur darum, also dass die Ukraine den Sieg hat und dass Frieden hergestellt wird im Land und Wiederaufbau beginnen kann, sondern die Frage ist ja auch, was ist der Weg zu diesem Ziel? Und wollen wir Sieg um jeden Preis, vielleicht auch um den Preis unserer eigenen Menschlichkeit, unserer Prinzipien, auch um den Preis, wie wir zum Beispiel mit Kriegsgefangenen umgehen, um den Preis, was für ein Narrativ in dem Land gerade herrscht? Also wollen wir den Hass schüren gegen unser Nachbarland? Und ich glaube, das wäre schon fast logisch, in diese Richtung zu gehen. Und das würde bestimmt bei vielen Menschen auch irgendwie auf fruchtbaren Boden fallen, weil man eben so viel Leid erlebt hat. Aber ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Und das ist etwas, was mich total inspiriert, zu sehen, dass ein anderer Weg gewählt wird. Dass dieser Weg nicht des Hasses gewählt wird, sondern dass trotz Krieg, trotz Verteidigung, trotz allem, was dafür nötig ist, wirklich die Ukraine da so eine Würde an den Tag legt und es nicht verliert. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich die Zukunft auch dieses Landes total beeinflussen wird und was es in ein anderes Land verwandeln wird. Und ich meine damit, dass zum Beispiel ja, der Präsident öffentlich Dinge sagt wie, der größte Feind ist nicht Russland, sondern das ist dieser Hass, der unsere Herzen zerfressen könnte. Und sie können unsere Kirchen bombardieren, aber die können nicht diesen Glauben aus unseren Herzen auslöschen. Und das sind Dinge, die man also vor dem Krieg nicht gehört hat. Und das zieht sich durch bis hin zu dem Armeekommandanten, der in einem Interview hatte gesagt, ich fürchte mich nicht vor Russland, aber ich glaube an sowas wie Gott als Richter und göttliches Urteil über mein Leben, was gefällt werden wird. Und davor fürchte ich mich und das motiviert mich. Und wenn man in der Ukraine lebt, dann hört man solche Dinge also wirklich tagtäglich. Dann hört man Dinge, die vielleicht vorher noch nicht mal in den Kirchen irgendwie gesagt wurden. Und das hörst du plötzlich aus ganz unerwarteten Richtungen. Und das ist etwas, was mir total viel Hoffnung gibt, auch für die Zukunft. Dass die Ukraine wirklich ein Land wird, was Licht ist in der Region und was strahlt, was Veränderung bringt. Und ich glaube, dass wir schon jetzt die Chance haben, selbst wenn wir hier in Deutschland sind, dass diese Veränderung uns auch ansteckt, dass das was mit uns macht im Inneren. Wenn wir das sehen und wenn wir Anteil nehmen und wenn wir als Beobachter schauen, wie Menschen in dem Land umgehen mit einer Situation, die einen eigentlich nur verzweifeln lassen möchte. Und das hat, glaube ich, wirklich Kraft, uns zu inspirieren. Es inspiriert mich total. Ich begegne so vielen Menschen in der Ukraine, wo ich mir einfach denke, ich hätte nicht die Kraft, nochmal weiterzumachen, nach dem, was die erlebt haben. Und es inspiriert mich. Und ich bin total stolz, kleiner Teil davon zu sein. Und ich glaube, es ist eine Ehre, es ist ein Privileg, das miterleben zu dürfen. Und die Ukrainer brauchen sicherlich nicht unser Mitleid. Und ich glaube, wir können sehr, sehr viel von ihnen lernen. Und das nicht irgendwie aufgrund ihrer Ethnie oder so, sondern einfach, weil wir in unserer Lebenszeit vielleicht nicht so eine Erfahrung machen mussten. Und lass uns doch die Chance nutzen, trotzdem was für uns mitzunehmen. Trotzdem vielleicht unsere Prioritäten oder unsere Werte zu hinterfragen und uns da neu auszurichten.
Wow, was für ein starkes Schlusswort, was für eine starke Perspektive. Marie-John, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Okay, geht's euch jetzt auch wie mir? Fühlt ihr euch auch herausgefordert? Ich finde solche Momente total bereichernd. Denn es hilft auch, die eigene Position zu reflektieren und gegebenenfalls auch mal nachzujustieren. Auf jeden Fall finde ich es wichtig, dass wir eine bewusste und gut begründete Position haben. Und sollte diese Episode ein klein wenig dazu beigetragen haben, dann freut es mich. Ihr könnt mir gerne eure Gedanken an podcast@idealisten.net schreiben. Wichtig ist mir, dass bei aller Kritik ihr auch die erste Folge mit Marie gehört habt. Solltet ihr die noch nicht gehört haben, dann lade ich euch dazu ein, das nachzuholen. So, und wer jetzt Lust auf ein paar kürzere Folgen hat, dem sei der Podcast Zwischen Tür und Himmel empfohlen. Der Podcast ist genauso wie Idealisten aus dem Hause Idea. Und dort stellt Steffen Rill eure Fragen an Theologen und liefert euch in nur wenigen Minuten tragfähige und fundierte Antworten. Hört mal rein, überall dort, wo es Podcasts gibt. Zwischen Tür und Himmel. Und vergesst bitte nicht, auch Idealisten zu folgen, damit ihr keine neue Episode verpasst. Vielleicht wollt ihr auch mal eine Bewertung bei der Podcast-App eurer Wahl hinterlassen. Mich würde es riesig freuen. So oder so bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel. Bei all dem, worüber wir gesprochen haben, jetzt gibt es einen ganz, ganz kleinen letzten Zusatz. Ich klinke mich nämlich jetzt gleich aus und ich will wirklich auch ganz bewusst dir an der Stelle das letzte Wort überlassen. Bei all dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, stell dir vor, du hättest jetzt spontan die Gelegenheit, in der Tagesschau 90 Sekunden lang zu uns in Deutschland zu sprechen. Was würdest du sagen? Und damit verabschiede ich mich und sage ganz, ganz lieben Dank für deinen Dienst, für dein Teilen. Ganz viel Segen wünsche ich dir und deinem Mann. Und jetzt gehört das letzte Wort dir.
Lasst uns, ja, uns dafür entscheiden, das Richtige zu tun. Wir haben jetzt die Chance zu zeigen, dass wir als Deutsche auf der richtigen Seite stehen. Ich glaube, wir haben jetzt die Chance zu beeinflussen, wie unsere Kinder mal über uns richten werden, wenn sie in der Schule sitzen und wenn sie die Geschichtsbücher lesen und wenn sie da darüber lesen, da war Krieg in der Ukraine und wie hat sich Deutschland verhalten in dieser Situation. Und wir sollten handeln in dem Bewusstsein, dass die Generation nach uns auf unsere heutigen Entscheidungen schauen wird und uns danach beurteilen wird. Und als ich in der Schule saß, habe ich auf die Geschichte geschaut in der Zeit meiner Großeltern oder Urgroßeltern. Und ich glaube, viele haben sich gefragt, also wie haben meine Urgroßeltern sich damals verhalten? Auf welcher Seite haben sie gestanden? Und politisch auf welcher Seite haben sie gestanden, aber vielleicht auch ganz persönlich in ihrem persönlichen Umfeld? Wie haben sie sich verhalten gegenüber ihren Nachbarn, denen plötzlich Dinge widerfahren sind, die ungerecht waren, die brutal waren? Was waren ihre persönlichen Entscheidungen? Wodurch wurden die motiviert? Und was waren aber auch die Entscheidungen von denen, die wirklich Verantwortungsträger in der Gesellschaft waren? Und so wie ich mich das damals in der Schule gefragt habe und wie ich vielleicht meine Großeltern gefragt habe, was ihre Eltern damals gemacht haben, glaube ich, dass unsere Kinder, wenn sie in ein paar Jahren in ihren Schulbüchern über den Krieg in der Ukraine lesen und über die Position von Deutschland, dass sie uns anschauen werden und uns fragen werden, was hast du gemacht, als diese unfassbar ungerechte Situation die Welt bestimmt hat? Wie hast du dich verhalten? Und ich glaube, dass wir heute daran denken müssen, damit unsere Antwort uns nicht beschämt, wenn unsere Kinder uns fragen.